Liebe Freunde, heute zu Gast im Gera Stadtgeflüster der Startup-Gründer der Firmen LexDrive und TripGuard, Jungunternehmer Alex Dietz.
Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe halt einen hohen Anspruch und das Gleiche gilt halt nicht nur für mich, sondern halt auch dann für künftige Partner oder Kooperationspartner oder halt auch Franchise-Nehmer. Ich bekomme natürlich halt auch extrem viele Anfragen, was das angeht. Dennoch sag ich, ist halt vor allem mein Fokus erstmal, mindestens 2 bis 3 Standorte zu haben, um halt einfach greifbare Zahlen zu haben, vor allem für Franchise-Nehmer, um es denen schmackhaft zu machen und interessant zu machen. Macht es Sinn, eine mobile Fahrzeugaufbereitung für die zu starten?
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
In diesem Podcast erzählt Alex seine spannende Geschichte. Die Wurzeln seiner Familie liegen in Kasachstan. Schon als Kind war für ihn klar, wer etwas erreichen will, muss anpacken. Nach seiner Ausbildung zum Sport- und Fitnesstrainer schien sein beruflicher Weg zunächst vorgezeichnet. Doch das Leben hatte andere Pläne. Über einige Umwege kam Alex auf eine Geschäftsidee, die es in dieser Form in Deutschland praktisch noch nicht gab. Mobile Premium-Auto-Waschpflege. Während viele Menschen ihr Auto durch die Waschstraße fahren, setzt Alex auf persönliche Betreuung, höchste Qualität und den Anspruch, Fahrzeuge in einen nahezu perfekten Zustand zu versetzen. Dass Kunden heute bereit sind, für die professionelle Reinigung ihrer Premium-Fahrzeuge zwischen 200 und 500 Euro zu bezahlen, zeigt, dass mit Mut, Qualität und Durchsetzungsvermögen man belohnt werden kann. Doch damit nicht genug. Mit seinem Online-Shop TripGuard denkt Alex bereits den nächsten Schritt weiter. Dort vertreibt er mobile Autowaschmatten im gesamten deutschsprachigen Raum und arbeitet kontinuierlich an der Weiterentwicklung seiner Geschäftsideen. Ich mag junge Menschen, die nicht nur reden, sondern machen. Menschen, die bereit sind, Risiken einzugehen, Neues auszuprobieren und ihre Ideen konsequent umsetzen. Alex Dietz ist dafür ein beeindruckendes Beispiel. Deswegen viel Spaß mit diesem Podcast. Lieber Alex, schön, dass du heute bei uns hier im Podcast bist. Wir mussten jetzt schon gerade über deinen Namen reden und auch kurz abschmunzeln. Also ja. Es heißt ja Alex Dietz, falsch.
Genau.
Also wie sagt man richtig?
Ich bin der Alex Dietz. Ja. Viele sagen, also oder denken dann oder leiten es dann ab.
Ohne E,
von,
ohne
genau,
E.
Ohne E und als kurzes I sagen dann halt immer Dietz und viele machen dann Spaß draus und sagen dann halt immer Titz oder irgendwas. Ne? Und
also Alex Dietz. Wir haben uns ja kennengelernt oder kennen uns über einen gemeinsamen Bekannten, ne? Unseren Max Küngel.
Richtig.
Ja, beste Grüße an den.
Genau, liebe Grüße.
Der auch durchaus mit, wie du im Vorgespräch erzählt hast, fürs Unternehmen oder für dein Unternehmen auch mit Namensgeber ist. Ne? Aber da gehen wir nochmal drauf ein. Erzähl mal ganz kurz, mein lieber Alex, wo du ganz konkret herkommst und vor allen Dingen, was du machst.
Ja, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ist mir eine Riesenehre. Ich komme aus dem Klein und schön Jena und wir machen mobile Fahrzeugaufbereitung und bringen praktisch professionelle Fahrzeugaufbereitung zum Kunden. Das ist so das Steckenpferd, mein tägliches Brot und parallel habe ich halt noch einen Shop, wo ich dann praktisch Auffangmatten verkaufe, die unter die Fahrzeuge kommen, um abtropfendes Wasser auffangen zu können.
Also da gehen wir noch drauf ein, weil das ist schon sehr spannend. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, will auch so einiges wissen, wie du dazu kommst. Ist ja auch eine gewisse Vorbildwirkung für jemand, der sich jetzt mit der Idee trägt, sich selbstständig zu machen und wie du diese Wege beschritten hast. Das ist alles das, was mich interessiert. Was hast du ursprünglich gelernt? Also normalerweise haben wir ja immer Gera, Unternehmer und Macher hier. Jetzt haben wir jemand aus Jena mal da. Dann sage ich, naja, wir erweitern uns vielleicht mit Gera und Umgebung, da zählt jetzt mal jener mit dazu. Ne? Ja. Deswegen, also für alle, die unseren Podcast kennen und sagen, oh, den Alex, den kenne ich jetzt noch nicht und so, ja. Deswegen ist es ja auch ganz gut. Also sag mal ganz kurz so dein Werdegang, so schulisch, hast du da irgendwas studiert, gelernt?
Nee, also ich bin auch in Jena zur Schule gegangen von klein aus, war auch dort im Kindergarten, habe einen ganz normalen tatsächlich nur Hauptschulabschluss gemacht und habe dann direkt nach der 9. Klasse eine Lehre gemacht zum Zerspannungsmechaniker, war dann aber nicht das, was ich machen wollte und habe dann auch nach dem zweiten Ausbildungsjahr, es war zwar ein bisschen schade, aber dann halt abgebrochen und habe dann aber eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht beim lieben Christian Zeitler, den wirst du vielleicht auch kennen.
Ja.
Durch Hören und Sagen. Und ja, und dann habe ich die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann beendet, habe dann auch ein paar Lizenzen gemacht, also B-Lizenz, und wollte dann aber nach der Ausbildung direkt was Eigenes machen eigentlich. Dann kam Corona und genau während Corona wollte ich halt ein Massagestudio aufmachen.
Okay, warte, ganz kurz, muss ich ja mal einordnen. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin jetzt 26.
Okay, zu Corona-Zeiten warst du...
Oh, das ist ja jetzt...
Also jetzt so drei, vier Jahre her, genau. Okay. Nur um das einzuordnen, wann du anfängst, das erste Mal darüber nachzudenken, dich selbstständig zu machen.
Ja.
Also das war vor Corona.
So vor Corona, mitten Corona, genau.
Wie kommst du dazu zu sagen, ich mache was Selbstständiges? Was war so deine, gab es da Vorbilder für dich? Oder hast du da die Intuition für dich gesucht, was Neues zu machen?
Ja, also eigentlich gar nicht, weil mir hat es jetzt so aus dem Familien- oder Bekanntenkreis noch niemand vorgelebt, wie man sich jetzt selbstständig macht oder wie man das halt auch wirklich dann am Ende durchzieht, ne, um halt ein erfolgreiches Unternehmen führen zu können. Dann am Ende wahrscheinlich auch dazu gekommen, dass ich halt schon von klein aus oder auf relativ selbstständig war. Also ich habe halt meiner Mama halt früher schon immer sehr, sehr viel geholfen. Ich habe russische Wurzeln und meine Mama ist halt 99 hergekommen, konnte dann halt auch nicht einfach so gut die Sprache. Ne? Und dann hat das damit dann halt schon angefangen. Ich habe halt viel ihre Post bearbeitet, ihre E-Mails bearbeitet.
Aber du bist schon vorher da gewesen oder auch 99 erst hierher gekommen?
Nee, ich bin 99 hier geboren.
Aha, okay.
Genau, gut. Ich bin hier geboren und meine Eltern kamen dann halt 99 hierher. Genau, und ich denke, davon kam das halt. Ne? Ich war halt schon ziemlich früh selbstständig. Ich habe halt früher als kleiner Junge schon mir ein bisschen Geld dazu verdient, indem ich halt zum Beispiel Zeitung austragen war. Also so hat es bei mir alles schon angefangen. Ich wollte halt relativ früh, ne, halt einfach was Eigenes haben. Und zu Corona hat sich das dann halt super ergeben, weil ich dann halt gerade im Fitnessstudio die Ausbildung gemacht habe und auch schon eng mit Menschen zusammengearbeitet habe. Und wir hatten dann halt immer während des Trainings so eine kleine Entspannungsminute. Da habe ich dann halt viel schon eine Schulter-Nacken-Massage geben können und da haben die Kunden halt schon immer sehr gesagt,
das fühlt sich gut an, genau. Da mach mal so ein Massagestudio. Ganz kurz genau. Nochmal zu deiner Herkunft. Also die Eltern sind aus Russland. Erzähl mal ganz kurz das nochmal.
Genau, also meine Mama und Papa, die kommen tatsächlich aus Kasachstan, kommen die nicht aus Russland, ne, aber wir sprechen halt Russisch. Genau. Ja. Meine Mama, die kann noch so ein bisschen Kasachisch, aber mehr Russisch.
So, und das war 99 und dann bist du hier in Deutschland geboren.
Genau.
Okay, und dann ging das halt logischerweise alles los. Jetzt müsste man aber rein theoretisch denken, mit dem, was du jetzt beruflich machst, selbstständig, dass du eine absolute Autoaffinität hast. Aber mit Massagestudio und Auto hat es jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Wie kam das?
Genau.
Oder erzähl erst mal ganz kurz das Massagestudio-Thema. Mhm. Was war da?
Ja, also die Ideen waren da. Es war eigentlich auch schon alles fertig. Also das Unternehmen war gegründet, Geschäftskonto war eröffnet. Aber dann hat sich halt Corona immer weiter gezogen. Es gab halt kein Ende in Sicht. Und ich habe gewartet. Es war eigentlich auch schon alles fertig. Und die meisten Vermieter, ich glaube halt auch, dass zum Teil es daran gescheitert ist, dass viele Vermieter halt einfach die haben genau zu dem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit für mich gesehen, ein erfolgreiches Unternehmen
Business zu gründen. Business, sodass sie ihre Miete kriegen und so. Genau. Die hatten also nicht so richtig an dich geglaubt.
Genau, richtig. Okay. Und so ist dann halt das eine zum anderen gekommen. Ich wollte nicht mehr warten. Dann habe ich mich halt umgeschaut.
Aber war das so am Anfang, als du deiner Familie das erzählt hast, hey, ich mache jetzt Massagestudio, jetzt kam Corona, das bist du ja voll in die Zeit rein. Wie war da die Unterstützung der Familie? Hm. Oder standst du da komplett allein da?
Also schon viel von mir selber. Klar, Familie so, wenn die das halt vorher nicht kannten, dann haben die klar erstmal Fragen. Aber tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wenn ich mich nicht falsch erinnere, weniger als zur jetzigen Selbstständigkeit, die ich gestartet habe. Also da gab es nicht so viele Bedenken wie jetzt. Wahrscheinlich einfach nur, weil es halt einfach schon eine gängige Branche ist, wo halt viele Kunden halt einfach da sind. Und in der jetzigen Selbstständigkeit war es halt einfach die größte Schwierigkeit, halt erstmal Kunden an Land zu ziehen.
Mhm. Ne? Wobei natürlich, man muss ja immer sagen, du hattest dann eigentlich gar keine Ausbildung als Masseur. Du hast zwar Fitness studiert und das gemacht, aber zum Massagethema hat der eigentlich gar nichts. Das heißt, du hast eigentlich ein Geschäft eröffnet mit dem Mut, etwas gar nicht gelernt zu haben, aber du hast es im Herzen getragen, weil die Kunden eben im Studio gemerkt haben, das klappt ganz gut. Das war so ein bisschen deine Anregung zu diesem Thema. Weil ich versuche immer, die Kurve zu kriegen, wie kommt jemand auf die Idee oder was brauche ich, um mich letztendlich selbstständig zu machen? Also was ist die Intuition und die Auslöser dazu, dann die eigenen Wege zu gehen?
Ja. Also ich muss noch mal kurz korrigieren. Ich habe dann tatsächlich nicht nur die Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht und auch die Trainer-B-Lizenz, wo halt ja auch schon tiefgründige Anatomie mit dabei ist, sondern habe halt auch ein paar Weiterbildungen in Richtung Massage gemacht. Ich glaube, einmal schmerztherapeutische Massage, irgendwie sowas, und Wellnessmassage. Okay. Habe ich ein paar Weiterbildungen gemacht, einmal in Frankfurt, einmal in München. Und auch zu dem Zeitpunkt fand ich das halt immer noch sehr gut und spannend und ja.
Okay, gut, dann nehme ich das ein Stück weit zurück, weil dann ist ja doch eine gewisse Expertise da.
Ja.
So, jetzt lief das aber nicht. Durch Corona hast du gesagt, okay, und die Vermieter haben auch nicht so richtig an dich geglaubt. Dann hast du irgendwann gesagt, Schluss jetzt mit dieser Idee. Kam da sofort dann deine neue Idee oder wie muss ich mir das vorstellen?
Dann hat sich ja Corona immer noch eine Zeit lang gezogen und wir haben uns dann, ich habe mich dann mit meiner Freundin dazu entschlossen, uns einen Hund zuzulegen. Dann ging es also von Selbstständigkeit nur in die Teilzeit und habe dann halt viel mich um den Hund gekümmert, war halt viel zu Hause und habe mich um den Hund gekümmert. Meine Freundin war halt weiterhin Vollzeit arbeiten. Ja, und die Ideen kamen dann halt aber auch gerade so während der Teilzeit, weil ich halt einfach so ein Mensch bin, ich muss irgendwas zu tun haben. Ich kann halt
nicht. Teilzeit mit Hund laufen ist jetzt nicht Teilzeit. Oder du hast irgendwas gearbeitet?
Genau, ich habe Teilzeit gearbeitet. Ich habe halt überall mal ein bisschen was dazu
ausgeholfen.
Verdient. Genau.
Fitnessstudios waren ja zu, ne?
Richtig.
Also, konntest ja auch nicht aktiv sein.
Okay. Genau, und habe dann halt überall so ein bisschen gejobbt und habe dann halt aber, ja, viel halt mit dem Hund gemacht, viel Hundetraining gemacht.
Und da kamen dann neue Ideen, oder?
Genau, und da kam dann schon so das allererste Mal, auch bei mir tatsächlich auf der For You-Page, auf Social Media, dann immer wieder ein paar Videos hochgeploppt von mobiler Fahrzeugaufbereitung halt in England und den USA. Und speziell aber halt mobil beim Kunden vor Ort. Und so ging das dann halt los.
Aber da musst du ja auch, damit das in deiner Timeline aufploppt, musst du ja irgendwie ein gewisses Interesse daran haben. Also ich habe noch nie mobile Autoaufbereitung bei mir in der Timeline gehabt.
Genau, also ja klar.
Ist da Autoaffinität, ist da oder?
Definitiv. Also was ich jetzt auch bisher halt immer mit thematisiert habe, also diese Interesse zu Autos, die kam halt schon natürlich auch durch klein auf. Bin halt früher immer viel mit dem Papa halt zur Tankstelle gefahren, wie man es erkennt, immer so ein bisschen mit dem Kercher abgekerchert, das Fahrzeug. Und so kam das dann halt, ne?
Und dein erstes Auto, was war selber dein erstes Auto?
Ich habe ehrlich gesagt meinen Führerschein erst ziemlich spät gemacht. Und das erste Auto, was ich jetzt habe, das habe ich immer noch.
Also was hast du jetzt?
Ich habe einen C300, einen Mercedes.
Ja, dann hast du jetzt gesagt, okay, die Autowaschanlagen gibt es genug. Das ist eigentlich etwas. Marktanalyse gemacht? Wie bist du rangegangen?
Ja, also ich wusste eigentlich ja zu dem Zeitpunkt schon, dass ich mit einer der Ersten bin, beziehungsweise habe ich halt recherchiert und ich habe ehrlich gesagt niemanden anderen gefunden, der es halt so in dem Konzept, wie ich es jetzt anbiete, zu dem Zeitpunkt in Deutschland angeboten hat.
Okay.
Also ich war wirklich der Erste in Deutschland, kann man schon so sagen, der diese Idee halt einfach hierher gebracht hat. Es gab durchaus vorher mobile Fahrzeugaufbereitung, wo man halt nur den Innenraum gemacht hat. Ja, aber von außen gibt es auch, wenn ich mich nicht täusche, oder gab es so wasserlose Aufbereitung, mit Dampf zum Beispiel. Aber wirklich halt mit dieser Lösung, das Wasser aufzufangen, aber trotzdem halt mit einem Kercher zu arbeiten, Schaumkanone und allem, was dazugehört, gab es halt vorher so noch nicht.
Jetzt erzähl mir mal, wie das genau abläuft. Also wie funktioniert das? Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, dass da jetzt jemand kommt, Auto einschäumt, alles wieder zusammenpackt und dann wieder weggeht, weil ich denke sofort an Umweltproblematik etc. Erklär mal, wie dieser Kundenauftrag abläuft. Ich rufe dich an und sage, okay, komm, mach mal hier meinen Tesla. Geht das innen, außen? Wie gehst du daran an die Sache?
Genau, also mittlerweile habe ich keine Festpreise mehr und kann halt auch keine pauschalen oder ja keine genauen Preise nennen, einfach bevor ich nicht weiß, wie der Zustand ist und was der Kunde halt haben möchte. Deswegen begutachte ich teilweise halt alle Fahrzeuge, die wir halt vorher terminieren. Und der Kunde ruft an, ich versuche mir halt so viele Informationen wie möglich zu ziehen, frage den Kunden halt natürlich auch, was er haben wollen würde. Und wenn, dann halt eine Innen- und Außenaufbereitung darauf, wo du wahrscheinlich auch gerade hinaus wolltest, zwecks Thema Umweltschutz, fahren wir das Fahrzeug auf eine Matte, um abtropfendes Wasser dann halt sammeln zu können.
Aber wenn du jetzt den Zustand, das heißt, du fährst vorher nochmal hin, ist das nicht zu aufwendig? Mhm. Geht das nicht anders, oder?
Nicht immer. Also Kunden schicken uns auch Bilder. Mhm. Ich sage dann halt natürlich vorab, ne, dass gerade über Bilder halt trotzdem ziemlich schwierig ist, halt einen genauen Zustand ermitteln zu können. Deswegen kann der Preis variieren, was ich ziemlich ungerne mache. Also ich versuche schon anhand von Bildern, wenn es jetzt nur um eine Innen- und Außenaufbereitung geht, dem Kunden einfach schon einen genauen Preis nennen zu können. Wenn es jetzt aber auch das machen wir, mobil beim Kunden polieren und keramisch versiegeln. Mhm. Ich beschränke mich da trotzdem darauf, dass der Kunde halt eine Halle hat oder irgendeine Unterstellmöglichkeit, wo das Fahrzeug einfach...
Also das brauche ich als Kunde. Ich brauche also eine Unterstellmöglichkeit. Du kannst das nicht im Freien machen.
Also nur, wenn es halt wirklich um Thema Polieren und keramisch versiegeln geht.
Ne, also Wasser auftragen etc. alles nur in der Halle, oder?
Nee, also alles andere kann komplett im Freien erfolgen. Mhm. Also die Außenaufbereitung als auch Innenaufbereitung erfolgt grundsätzlich halt auch im Freien.
Ach so, das Polieren nur
genau,
in der Halle.
Genau, okay. Nur polieren, um halt wirklich, auch weil es halt einfach mein Anspruch ist, um den höchsten Qualitätsstandard dem Kunden gewähren zu können, sage ich halt auch, das ist zwar immer leider so ein bisschen schade, dass man sich darauf begrenzen muss, ne, aber ich sage dem Kunden halt, wenn du eine Politur- und Keramikversiegelung haben willst, dann wäre es schon essentiell, wenn du halt irgendwie eine Unterstellmöglichkeit hast.
Mit was reichst du da an zum Kunden?
Ich habe mir praktisch Anfang der Selbstständigkeit ja Gedanken gemacht, wie ich das Ganze auf die Straße bringen kann und wie ich halt das ganze Equipment auch ja zum Kunden bringen kann. Und in den Videos aus Amerika und England war es halt gängig, dass die halt immer einen Bus oder einen Vito hatten. Jetzt in meinem Fall war es ein Vito. Und habe da halt den kompletten Umbau selbstständig gemacht vom Fahrzeug und habe da das ganze Setup dabei. Also wir haben Frischwasser, Abwasser kommt direkt mit im Fahrzeug und Strom. Also wir sind völlig unabhängig vom Kunden.
Bist du, wenn du zum Kunden fährst, sozusagen befüllt mit deinem Auto für ein Auto oder kannst du dann auch mehrere Fahrzeuge reinigen?
Ja, also wir können mit dem Frischwasser mindestens 3 Fahrzeuge komplett aufbereiten. Ne, an Strom sollte es eigentlich nicht scheitern. Ich habe immer genug Strom dabei. Also wir haben einen Generator, Dieselgenerator ganz normal. Ich habe halt zusätzlich nochmal einen Kanister dabei, falls der Tank dann doch leer sein sollte, um nachzutanken.
Was nachtanken jetzt? Dein Auto?
Den Generator.
Ach so, den Generator, genau. Okay. Ja. Der sagt trotzdem mal so ein ungefähr Preis. Also ich fahre ja durch die Waschanlage. Okay, alles klar. Aber das sind schon außergewöhnliche Kunden, könnte ich mir vorstellen, die da sehr viel Wert drauf legen, dass das Auto entsprechend gereinigt ist. Was muss man so preislich rechnen für so eine Aufbereitung ungefähr jetzt? Ja. Gehen wir mal davon aus, so durchschnittlicher Verschmutzung des Fahrzeuges innen außen. Ich rede nicht von meinem Auto, da müsstest du wahrscheinlich den doppelten Preis nehmen. Also
wir haben natürlich dann halt auch Aufpreis wegen zusätzlichem Schmutz, ne? Der kommt dann bei dir drauf beim nächsten Mal. Nein, aber also abgesehen davon, dass halt bei uns auch natürlich auf Fahrzeuggröße und dann halt den Zustand drauf ankommt und das gewünschte Paket, könnte man so zwischen 200 und 500, ne? Aber die Grenzen sind halt offen.
Also 500 ist schon voll poliert und...
Nee, Quatsch. Also nur wirklich die Wäsche mit innen. Und das wäre dann das höchste Paket, was wir haben, was 500 Euro kostet.
Jetzt sag mir mal, was das für Kunden sind. Die 500 Euro für ein Auto und mehr sogar, hast du gesagt, 500 und mehr ausgeben für ihre Autoaufbereitung.
Ja, also wir haben natürlich ganz unterschiedliche Kunden. Ne? Also wir haben, natürlich habe ich mich jetzt vor allem auch in dem letzten Jahr halt sehr stark darauf spezialisiert, halt Premium-Kunden zu betreuen. Weil gerade die und vor allem das ist ja auch das, worauf das Konzept ja
abzielt.
Genau, dass Kunden halt einfach für ihre Autopflege beziehungsweise für ihre Schätze in Anführungszeichen, wir hatten vorhin auch schon mal kurz vom lieben Matthias gesprochen, auch da nochmal liebe Grüße, Er ist ja auch Autoenthusiast durch und durch und gerade er zum Beispiel hat ja viele schöne Autos, beschäftigt sich auch sehr gerne mit seinen Autos, hat aber leider nicht die Zeit. Das ist jetzt natürlich ein Premium-Kunde oder...
Also wir reden von Matthias Baerbaum.
Genau, Matthias Baerbaum, richtig.
Ja, aus Jena. Mhm.
Genau. Aber wie gesagt, wir haben halt unterschiedliche Kunden. Also wir haben auch Kunden, die natürlich ihr Fahrzeug dann halt zur Leasingrückgabe zurückbringen. Und mittlerweile würde ich schon behaupten, dass ich mir einen Namen gemacht habe. Und die Kunden wissen halt einfach auch durch Mundpropaganda, dass wenn die ihr Fahrzeug vor der Leasingrückgabe zu mir bringen, dass die halt ihr Fahrzeug ohne weiteres halt zurückbringen und halt auch keine Abstriche dann machen müssen.
Mhm, ne? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Also genau. Jetzt hast du mich schon getriggert, weil ich kenne das ja durch die Fahrschulfahrzeuge. Wir geben dann 12, 13, 14 Autos zurück und geben die meisten so, wie sie sind. Und ich bin schon die ganze Zeit immer am Überlegen, wie ich das hinkriege, dass ich die Rechnungen danach reduziere, die von dem Autohaus kommen. Und das wäre jetzt eine gute Idee, nämlich nochmal aufbereitet, je hübscher das Auto ist, desto besser schätzt das wahrscheinlich der Gutachter dann auch ein.
Richtig.
Hast du da auch gewisse Erfahrungen schon gesammelt oder kam da schon Feedback zurück von Kunden, die Leasing-Rückläufer dir gegeben haben und dann eigentlich auch besser abgeschnitten haben dann?
Definitiv. Also wir haben also alle Kunden, die wir jetzt mittlerweile betreuen, ich würde schon fast behaupten, dass jeder einzelne Kunde, den wir in der Vergangenheit betreut haben oder bedient haben oder bedienen durften, so, dass das halt auch zu unseren Stammkunden geworden sind. Ne? Also die wissen halt einfach, dass es ziemlich zuverlässig funktioniert und dass die halt keine bösen Erwartungen treffen und deswegen kommen die halt auch immer und immer wieder.
Wie ist der Umkreis von Jena? Also bis wohin fährst du, um Autos wieder aufzubereiten?
Es würde dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen umhauen oder ein bisschen schockieren, aber wir betreuen mittlerweile Kunden Deutschland, Österreich und schweizweit. Also wir fahren wirklich kreuz und quer.
Okay, dann rechnet sich aber 500 Euro wiederum nicht.
Genau, richtig.
Also wie handhabst du das? Also wie kriegst du das geregelt?
Ich
stelle mir jetzt vor, es ruft jemand in Österreich an, hat da seinen Porsche und dann sagt er, okay, das ist mir das wert. 600 Euro, 700 Euro Aufbereitung, ja, okay, komm vorbei, mach das.
Ja.
So, das rechnet sich ja für dich nicht.
Genau, also es wird logischerweise natürlich dann halt zusätzlich An- und Abfahrt berechnet. Auch da beschränke ich mich halt wieder so ein bisschen auf den Auftrag. Das heißt, ich fahre jetzt nicht für ein Fahrzeug 500 Kilometer weit, weil das sich halt einfach wirtschaftlich und zeitmäßig halt einfach nicht rentieren würde. Deswegen versuchen dann halt natürlich auch die Kunden, die halt unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, dann halt schon zu schauen, dass die dann halt an dem Tag mehrere Fahrzeuge organisiert bekommen. Ne, aber
so, dass man da so wie so einen Waschtag der Top-Fahrzeuge macht. Okay, das verstehe ich.
Genau.
Ansonsten aber ist Jena ist Hauptterritorium. Da gibt es auch genügend Potenzial an Kunden, wo du deinen Umsatz generieren kannst.
Ja, genau. Also hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt, wir betreuen halt so gut wie eigentlich fast alle. Mir fällt jetzt fast niemand ein, den wir nicht bedienen, aber fast jeden einzelnen
Premium-Kunden. Also bedienen, der die Fahrzeuge entsprechend hat.
Genau.
Und dann, okay, die kommen alle zu dir und sagen, komm vorbei und...
Ja.
Sehr, sehr spannend. Wie viele Autos würdest du so schaffen am Tag? Oder sagst du, nee, das ist eigentlich gar nicht, ich höre das zumindest mal so ein Stück weit raus, dass das gar nicht so dein Ansatz ist, zu sagen, in Masse ziehen wir das durch, sondern du guckst dann schon, ich bin Premium und ich bin hohe Qualität. Also du gehst in dieses Level, bei mir kostet es zwar etwas mehr, aber davon kannst du davon ausgehen, dass es auch auf keinen Fall etwas von der Stange ist. So würde ich das jetzt interpretieren.
Richtig, hast du auch völlig korrekt gesagt. Ich versuche mich da definitiv auf Premium-Kunden und halt auch hohe Qualität einfach zu spezialisieren. Und ich glaube, das ist halt auch das, was uns mittlerweile auch auszeichnet. Ne? Also gerade, dass wir halt wirklich diese Qualität halt einfach mobil zum Kunden bringen, das schockiert und erstaunt halt die meisten. Und deswegen kommen die halt auch immer wieder.
Naja, es ist ja auch gut, also für alle, die jetzt vielleicht auch was lernen wollen, die Positionierung ist ja der entscheidende Punkt. Also wo positionierst du dich? Im Mittelmaß ist es schwer, da wo viele am Angelteich stehen, ist es schwierig, da irgendwie zu fischen. Ne? Also insofern, entweder du gehst total im Preisniveau ganz unten und dann machst du trotzdem gute Qualität.
Genau.
Oder du bist eben ganz oben im Segment, aber im Mittelmaß ist es halt auch schwierig. Das ist so ein bisschen auch deine Denkweise. Wie hast du das gefunden? Hast du da irgendwann mal Weiterbildung gemacht oder Hast du dich da Learning by Doing über Social Media oder wie auch immer, wie bist du dazu gekommen?
Du redest von den Preisen oder?
Nee, ich rede jetzt von der eigenen Entwicklung, dass du diese Positionierung so in dieser Form, dass die so entsteht. Und ich kriege das ja mit. Oft haben viele eigentlich keine Positionierung. Ne? Die machen das, was alle machen und dann, das meine ich.
Also das hat sich definitiv mit der Zeit ergeben. Wir haben am Anfang schon viel auch Standardfahrzeuge gemacht. Der Preis war halt einfach etwas günstiger als jetzt. Ich will nicht sagen, dass ich mich am Anfang verkauft habe, aber ich habe halt trotzdem einfach, um halt erstmal den Stein ins Rollen zu bringen, habe ich natürlich, normalerweise eigentlich kann ich schon fast sagen, die gleiche Leistung, die wir jetzt bringen, damals halt einfach nur günstiger angeboten. Also ich habe von den Leistungen keine Abstriche gemacht, sondern ich habe dann halt einfach mit der Zeit nur die Preise erhöht und dadurch kam dann halt auch automatisch irgendwie dieses Premium-Segment dazu, ne? Dass dann halt Premium-Kunden viel mehr angetan davon waren, weil die sich ja halt auch, viele sind ja auch selber Unternehmer, kalkulieren die Preise und denken sich dann, okay, gut, wenn ich jetzt bei einem anderen Aufbereiter schon mal 2000 Euro bezahlt habe, wie bezahle ich bei ihm jetzt 500? Und wenn er den ganzen Tag braucht, dann rechnet sich das ja ziemlich schlecht, ne?
Deine Kunden sind ja, wenn ich das richtig verstehe, natürlich auch erfolgreiche Unternehmer.
Ja.
Hast du von denen auch gelernt? Während definitiv dieser Zeit, dass die dir auch die Tipps gegeben haben,
was ja
immer bedeutet, umgib dich mit den Leuten, die dich vorwärts bringen, sage ich immer, und nicht die dich bremsen. Ne? Genau. Könnte das auch so ein Ergebnis gewesen sein, dass du von denen viel gelernt hast?
Also den Satz, den habe ich tatsächlich persönlich, also rund um die Uhr eigentlich im Kopf. Ne? Und genau das ist halt auch das, was mir halt an meiner aktuellen Selbstständigkeit einfach extrem viel Spaß bereitet, weil tatsächlich auch die Unternehmer eigenständig auf mich zukommen, die interessieren sich an dieser Selbstständigkeit oder an der Dienstleistung, die wir halt durchführen. Und da kommen dann halt schon Tipps und Tricks von alleine, ohne dass ich halt irgendwie was anstoßen muss. Und ja, so kommen wir dann halt ins Gespräch. Wir führen ziemlich viele und auch tiefgründige Gespräche. Also es geht nicht nur um Fahrzeugaufbereitung, sondern wir unterhalten uns eigentlich fast bei jedem Kunden auch natürlich über Business.
Sehr gut, also sehr, sehr schöner Ansatz auch. Würdest du dieses Produkt oder diese Dienstleistung, die du anbietest, in Zukunft auch weiterentwickeln? Wie viele Angestellte hast du aktuell oder machst du es allein?
Also momentan ist es wieder eine One-Man-Show. Ich hatte jetzt zeitweise extrem viele Minijobber, die es mal bei mir probiert haben. Was mir persönlich halt extrem schwerfällt, ist Verantwortung abzugeben. Ich glaube, das geht aber den meisten Unternehmern oder Geschäftsführern so. Und das muss ich definitiv halt noch in der Zukunft auch viel und sehr lernen, halt Verantwortung abzugeben. Aber ja, ich habe halt einen hohen Anspruch und diejenigen, die halt einfach bei mir schon zum Probearbeiten oder als Minijobber da waren, die sind dann halt auch genauso wieder rausgeflogen.
Verantwortung abgeben, wenn man allein ist, ist natürlich schwierig, ne? Weil da macht es ja niemand. Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein Learning, was man in Zukunft oder über die Jahre sicherlich kommen wird. Was hast du aber vor mit dieser Aufbereitung? Wenn es in Deutschland noch nicht so viele Aktivitäten gibt, denkst du über Franchise beispielsweise nach, dass man sowas noch multiplizieren kann und damit wachsen kann? Oder?
Ja, ist ein spannendes Thema tatsächlich, weil ja, also sich zeitweise einfach so ein bisschen rauskristallisiert hat, dass man vor allem mit der mobilen Aufbereitung gar nicht so gut skalieren kann, in Anführungszeichen. Plan war es ursprünglich mal eigentlich in jedem Bundesland mindestens 1 bis 2 Fahrzeuge zu haben und das Ganze dann halt hier über GPS und alles zu tracken, dass wenn der Kunde halt wirklich im Büro, egal wo er ist, dann per GPS, man kennt es von Uber zum Beispiel, bucht dann über die App halt die Fahrzeugaufbereitung, wobei das dann halt wieder auch ziemlich schnell so in diese konventionelle Richtung gehen kann, nicht mehr in dieses Premium-Segment, ne? Muss man aber schauen.
Aber es könnte ja auch Franchise im Premium-Segment durchaus geben.
Definitiv.
Aber ich glaube, wie lange ist jetzt das Unternehmen? Wie alt ist das jetzt?
Anderthalb Jahre gibt es jetzt aktiv.
Also noch sehr, sehr jung.
Genau.
Da bist du ja noch in der Gründungsphase, wenn du es so willst, und in der Erprobungsphase. Aber ist das so im Kopf drin, das zu multiplizieren? Also ein bisschen hast du es angerissen, zu sagen, okay, in Zukunft gibt es deine Firma dann überall in Deutschland?
Also überall in Deutschland wäre auf jeden Fall das erste Ziel, aber ich habe eigentlich ganz andere Ziele.
Aha,
man kann ja
okay.
auch träumen. Ne?
Dann hau mal raus, was sind deine Träume?
Weit darüber hinaus eigentlich. Also warum nicht direkt weltweit? Ne? Ich tausche mich ja auch gerne und viel mit anderen Fahrzeugaufbereitern aus. Und auch andere Aufbereiter haben natürlich Standorte außerhalb von Deutschland. weil da halt einfach überall die Dienstleistungen, wo halt wohlhabende Menschen wenig Zeit haben, halt einfach immer gefragt sein wird. Und es wird immer für immer Fahrzeuge und Autos geben. Und auch Menschen, die Autos lieben und, wie ich halt gerade schon gesagt habe, keine Zeit haben dafür.
Also wir haben jetzt die ganze Zeit schon gesprochen, fast schon eine halbe Stunde rum.
Ja.
Ich weiß gar nicht, haben wir einmal darüber geredet, wie deine Firma überhaupt heißt?
Nein, haben wir noch nicht.
Ja, also sag da nochmal was dazu.
Genau, also die Fahrzeugaufbereitung heißt Lex Drive. Ist relativ simpel abgeleitet von meinem Namen. Also ich habe halt überlegt, wie ich das Unternehmen nennen kann und bin dann halt darüber dann halt auf Alex, also von Alex dann halt Lex für, ich habe mir alles Mögliche schon zusammengesponnen, für was das Lex stehen kann, für Relax, für alles Mögliche und das Drive dann halt logischerweise fürs Fahren.
Genau. Okay. Und lexdrive.de war frei noch alles?
Ja, also es heißt jetzt lexdrive-detailing.de, die Webseite.
Du hast aber noch eine zweite Firma, das ist dann, wenn ich das richtig recherchiert habe, Drip Guard.
Richtig, genau.
Und das so, ist, erzähl dazu was.
Genau, das ist dann das zweite Standbein, was so parallel während LexDrive hochgezogen wurde oder währenddessen ich es immer noch hochziehe. Ich bin ja noch lange nicht am Ende, was dann aber so parallel entstanden ist. Und das ist der Shop, den ich parallel führe, um dann halt Matten zu vertreiben, die unter das Fahrzeug kommen, um halt auch mobilen Fahrzeugaufbereitern, aber auch Aufbereitern in Hallen, Werkstätten die Möglichkeit zu bieten, die nicht viel Geld haben oder auch kein Geld für Ölabscheider, teure Ölabscheider bezahlen wollen, eine gute Möglichkeit, das Wasser aufzufangen.
Drip Guard, der Name kommt woher?
Ist eine lange Story auch wieder. Ich tausche mich sehr gerne aus. Ich bin auch so ein Mensch, ich kann immer eigentlich fast nie Entscheidungen alleine treffen und frage halt immer gerne nach Feedbacks, so was halt vor allem Freunde und Bekannte von mir sagen. Und da habe ich mich mit jemandem ausgetauscht, den kennen wir beide. Das ist der liebe Max. Und mit dem habe ich mich zu dem Zeitpunkt ausgetauscht und dann hat er halt einfach mal rausgehauen, ey, was hältst du eigentlich von Drip Guard? Und das ist doch das Beste und Naheliegendste, was du vor allem für so ein Produkt, wo du Wasser auffängst, dem Produkt geben kannst.
Der Max ist ja fast schon so schlau wie sein Papa rein.
Ja, okay.
Beste Grüße gehen mal raus an die Familie, genau. Günkel in Jena.
Liebe Grüße.
Aber sag nochmal ganz kurz, Drip Guard, diese Matten selber, lässt du die produzieren, stellst du die selber her oder kaufst du die zu aus England, aus USA? Wie machst du das?
Ich habe mir zu dem Zeitpunkt einen Produzenten gesucht, der halt gerade für PVC einfach spezialisiert ist und habe mich mit dem halt viel ausgetauscht, habe dem meine Idee bereitgelegt und nach kurzem hin und her stand dann die Idee eigentlich schon ziemlich fest. Oder auch die Pläne, wie wir das Produkt herstellen können. Klar gab es viele, viele Beispiele, Entwürfe und Prototypen, bis dann halt das finale Produkt auf dem Markt war. Aber ja, ich habe einen Produzenten und die stellen die Matten für mich her.
Okay, und diese Matten selber halten jetzt nur Wasser ab oder kann ich die auch für etwas anderes verwenden, diese Matten?
Ja, die Matten sind Schmutz- und Chemikalienbeständig. Ne, also die müssen ja auch ein bisschen was aushalten, wenn ich mit Chemie arbeite. Klar haben wir halt auch bestimmte Bedingungen, was die Matte aushält. Aber so für die reine Fahrzeugaufbereitung hält die das halt
komplett. Muss ich mir das dann so, hat die irgendwie einen Abfluss noch? Oder wie stelle ich mir das vor? Ich fahre ja mit dem Auto drauf, das Wasser fließt drunter. Hm. Ist das wie so eine Wanne, wo ich das Auto drauf fahre? Oder?
Genau, also die hat einen aufblasbaren Rand.
Ja,
das heißt, du fährst das Auto auf die Matte drauf, positionierst es halt in der Mitte, dann gibt es einen Luftzulast, pustest die Matte einmal auf, dann pustet sich der Rand halt auf und dadurch kann dann halt einfach das abtropfende Wasser halt nicht aus der Matte ausweichen.
Mhm. Ja. Und das wird dann, wenn das Auto wieder runterfährt, abgesaugt, oder?
Genau, das Abwasser wird abgepumpt in einen gesonderten Schmutzwasserbehälter und das muss dann halt auch wieder fachgerecht entsorgt werden.
Also das schreit ja alles, diese Kombination und dann noch das Auto und das ganze Thema schreit ja schon nach Kooperation, nach Franchise. Was wäre, wenn jetzt jemand zuhört, beispielsweise aus Berlin, sagt, geile Idee, das würde ich auch machen. Kann er sich da an dich wenden?
Ja.
Oder?
Definitiv. Also ich bin für alles offen, höre mir das auch sehr gerne an. Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, ich habe halt einen hohen Anspruch und das Gleiche gilt halt nicht nur für mich, sondern halt auch dann für künftige Partner oder Kooperationspartner oder halt auch Franchise-Nehmer. Ich bekomme natürlich halt auch extrem viele Anfragen, was das angeht. Dennoch sag ich, ist halt vor allem mein Fokus erstmal, mindestens 2 bis 3 Standorte zu haben, um halt einfach greifbare Zahlen zu haben, vor allem für Franchise-Nehmer, um es denen schmackhaft zu machen und interessant zu machen. Macht es Sinn, eine mobile Fahrzeugaufbereitung für die zu starten? Und wenn ja, dann
also wir würden spontan alle Autohäuser einfallen. Alle Autohäuser. Mhm. Wer wären eigentlich potenzielle Kunden oder sehe ich das falsch?
Definitiv. Also natürlich haben Autohäuser auch ihre eigene Fahrzeugaufbereitung, ne? Aber vor allem in der Kombination mit den Matten. Also viele Autohäuser haben tatsächlich auch keine Ölabscheider oder geeigneten Waschplätze, wo dann halt einfach gerade die Matte bei uns zum Einsatz kommen kann. Also wir haben halt auch viele Autohäuser, Autovermietungen, die halt einfach Kunden sind für die Matten zum Beispiel. Aber ja, natürlich arbeite ich halt auch vor allem in Jena mit Autohäusern zusammen. Mhm. Ja,
also machst du mehr Umsatz jetzt mit LexDrive oder mit DripGuard?
Ja.
Also mit dem Shop oder mit der mobilen Wäsche?
Ja, also aktuell kommt definitiv mehr Umsatz durch die Matten rein. Also die Matten gehen halt auch momentan schon europaweit, nicht nur in Deutschland, also Italien, Frankreich. Wir hatten es ja vorhin von England gehabt. In England, die sind ja irgendwann aus der EU ausgetreten. Das heißt, für die gilt dann halt nicht mehr dieses Abwassergesetz oder Grundwassergesetz. Die können halt Fahrzeuge ohne die Matte waschen. Das hat sich jetzt aber alles so in der letzten Zeit auch wieder geändert oder verschärft. Also die müssen jetzt auch wieder auf einer Matte waschen oder das Wasser auffangen zumindest. Und deswegen gehen die halt auch bei uns mittlerweile europaweit.
Cool. Gibt es da verschiedene Mattengrößen?
Ja, wir haben unterschiedliche Größen. Also ich selber nutze halt immer eine 6,5x3 Matte, um das größte zu waschende Fahrzeug, also sprich irgendein Maybach, der irgendeine Überlänge hat und den könnte man halt bei uns auf der Matte waschen. Wir haben aber auch verschiedene Größen. Wir können die individuell herstellen für Motorräder, für Wohnwegen, alles Mögliche.
Und LKW, ist das auch ein Thema?
Ja, durchaus. Also
momentan nicht aktuell, oder?
Wir bekommen auch Anfragen von unterschiedlichen Unternehmen, die halt auch Zugfahrzeuge haben oder LKWs, die ihre Fahrzeuge halt nicht irgendwo hinbringen können. Ne? Die machen das halt direkt bei sich auf dem Firmengelände. Und das Einfachste ist dann halt natürlich, die Fahrzeuge nicht irgendwo hinzubringen, sondern entweder es kommt jemand vorbei, da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, oder die haben halt ihre eigene Matte und können dann halt bei sich auf dem Hof waschen.
Also das ganze Thema schreit ja irgendwie nach Kooperation, nach Franchise, das haben wir schon besprochen. Ja. Aber es schreit auch nach Social Media. Also ich glaube, das ist immer so eine spannende Thematik. Autos sowieso. Alles, was rund ums Auto ist, ist immer irgendwie für viele, also gibt eine riesen Community.
Ja.
Wie siehst du da? Bist du da gut aufgestellt?
Ja.
Kann man da schon ein bisschen was sehen bei dir? Also ich weiß es ja, aber hau es einfach nochmal raus für die Zuhörer.
Ja, also ich bin definitiv auf Social Media aktiv. Es hat auch tatsächlich alles.
Hau nochmal den Kanalnamen raus.
Ja, der Name auf allen Social Media Kanälen ist LexDrive Detailing. Die Matten dripguard.de, wenn ich mich nicht täusche. Aber unter LexDrive sollte euch da direkt der Kanal vorgeschlagen werden. Wir sind da, wie gesagt, ziemlich gut aufgestellt. Es hat halt alles von Anfang an, von der ersten Sekunde mit Social Media angefangen. Also ich habe die Leute praktisch bei der Business-Idee mitgenommen, auch videotechnisch begleitet das Ganze, also den kompletten Ausbau vom Fahrzeug. Also wer sich auch dafür zum Beispiel interessiert und es halt auch nachmachen möchte zum Beispiel, ich habe von Tag 1 vom Kauf des Fahrzeugs bis zum Umbau habe ich wirklich alles per Video begleitet.
Wie viel hast du Follower? Hau mal die Kanäle, also welche Kanäle bespielst du am meisten?
Also ich würde schon sagen, so die meisten Aufruferzahlen kommen über Instagram. Da haben wir momentan so 39.000 bis 40.000 Abonnenten. TikTok auf 120.000 Abonnenten. Ich mache aber auch YouTube Shorts, da laden wir auch ein bisschen was hoch. Ich glaube, auf YouTube haben wir auch 10.000 Abonnenten. Facebook, es wird halt jede Plattform, was geht, mitgenommen.
Ja, ja. Hast du vielleicht irgendwie auch eine coole Story, was du so schon erlebt hast mit deinen Kunden, was so besonders war? Was war so vielleicht der besonderste Moment, ein Fahrzeug zu waschen? Was war auch das teuerste Auto, was du jemals, sag ich da jetzt, gewaschen? Ist ja fast schon zu wenig, oder? Ja. Was würdest du sagen, den neuen Begriff statt Auto waschen?
Also wir unterscheiden halt von der Reinigung, also wir unterscheiden Aufbereitung von der Reinigung. Na, also ich sage halt Aufbereitung. Fahrzeugaufbereitung.
Genau,
oder
das hat mehr Wert.
Genau, okay. Veredelung könnte man sagen.
Veredelung.
Genau, ist vielleicht auch nochmal so ein anderer Begriff.
Ja, wobei dann wäre ja die Frage, veredeln, das ist jetzt, habe ich dann über meinen Tesla plötzlich die Gold, den Goldstaub, genau. Der ist vielleicht ein bisschen zu viel. Aber sagen wir mal bei Aufbereitung, was war so das teuerste Auto, was du mal jemals aufbereitet, / veredelt hast?
Ja, also das teuerste Fahrzeug, das wird jetzt noch kommen, wir hatten es auch vorhin schon wieder gehabt vom lieben Matthias Baerbaum, auch er ist ein Kunde von mir. Und ist jetzt für kommende Woche terminiert. Das ist nämlich der Ferrari F40. Werden wahrscheinlich viele kennen, vor allem gerade früher von diesen Kaugummis und so, von diesen Turbo-Kaugummis. Sind ja, glaube ich, so die bekanntesten gewesen damals. Genau, ich glaube, das wird so der teuerste, den ich jemals aufbereitet habe.
Gut, gab es sonst noch so coole Stories, wo du sagst, das war richtig geil?
Ja. Wollen wir nur von positiv oder auch mal von negativ sprechen?
Wir können auch von, also vielleicht hast du eine positive und eine negative Story. Fang gerne mit der Story an, mit der du anfangen willst.
Ja, okay. Also auch.
Aber wir lassen die Namen raus.
Ja, ja klar. Ja. Ich will hier niemanden irgendwie nennen oder benennen. Ist auch eine ziemlich spannende Story, weil vor allem ich persönlich, also klar, es ist immer die Frage so, wie geht jeder Einzelne mit Rückschlägen um, ne, oder halt auch mit negativen Eindrücken, die man halt da irgendwie gesammelt hat. Relativ am Anfang der Selbstständigkeit habe ich natürlich auch versucht, halt viel über Kooperation und halt Social Media halt natürlich zu machen, weil halt einfach in der heutigen Zeit Social Media alles nun mal ist. Also auch nochmal dazu eine Info, 90% aller Anfragen kommen halt bei mir über Social Media und über die organische Reichweite rein. Deswegen habe ich da halt wirklich von der ersten Sekunde extrem viel Wert drauf gelegt und habe mir dann halt auch dadurch einfach potenzielle Leute gesucht, mit denen man halt zusammenarbeiten könnte, die vielleicht das Ganze auch mal ein bisschen vermarkten, das in ihrer Story zeigen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir dann halt so mit einem Influencer, in Anführungszeichen Influencer, den wirst du auch kennen übrigens.
Kannst mir im Nachhinein den Namen sagen.
Und habe mir dann halt mit demjenigen was ausgemacht und bin dann halt auch dahin gefahren. Wir haben die Fahrzeuge aufbereitet. Am Ende ging dann halt alles nach hinten los. Also wir haben uns halt praktisch ausgemacht, dass wir ein Fahrzeug gratis aufbereiten und halt eins per Bezahlung, um einfach zumindest den Aufwand so ein bisschen rauszuholen, weil wir halt auch nach Berlin fahren mussten. Genau, nach der Aufbereitung, also es hat sich halt alles einfach anders dargestellt, als es vorher geplant war. Uns wurde halt in der Tiefgarage dauerhaft der Strom rausgezogen. Das heißt, wir konnten halt die Aufbereitung nicht wirklich richtig durchführen. Ich habe dem Kunden dann halt auch das Angebot gemacht, ey, du, pass auf, damit wir das halt fertig machen können, gib mir den Schlüssel, ich fahre jetzt zur Tankstelle, da, wo wir halt die Möglichkeit haben, halt einfach in Ruhe zu arbeiten, ohne jetzt von irgendjemandem gestört zu werden. Erstes Fahrzeug war fertig, wir bringen das Fahrzeug zum Kunden, er übernimmt das Fahrzeug, schaut ins Fahrzeug, war auch super zufrieden und da kam dann halt schon so dieser erste Niederschlag, weil er dann halt gesagt hat so, ja okay, war ja alles anders jetzt als geplant, erste Fahrzeug habt ihr jetzt gerade sauber gemacht für mich so, danke dafür, aber zweites Fahrzeug gibt's jetzt nicht mehr. Ich bin aber halt mit einem Kumpel, der mir halt zu dem Zeitpunkt so ein bisschen unter die Arme gegriffen hat, extra einen Tag vorher nach Berlin angereist, mit Hotel, schön essen und das habe ich natürlich auch bezahlt so, weil er mir halt auch irgendwo unter die Arme greifen wollte. Wir haben uns einen Handschlag drauf gegeben, dass wir uns halt auf einen bestimmten Preis geeinigt haben. Ich habe die Rechnung fertig gemacht, habe ihm das geschickt, 2 Wochen nichts gehört. Irgendwann mal kam dann halt nur noch die Rückmeldung, ey du, pass auf, wenn du dein Geld haben willst, dann gerne über meinen Anwalt.
Nicht so schön.
Ja.
Aber das bedeutet jetzt nicht, dass du jetzt mit keinem Influencer mehr arbeitest oder ist das so eine Erfahrung, wo du sagst, komm, Haken dran?
Also vor allem gerade diese Situation hat am Anfang halt bei mir extrem viel verändert. Also ich habe halt alles Mögliche danach angepasst. Ne? Ich habe AGBs angepasst, vorab halt ohne Angebot geht eigentlich gar nichts mehr, um mich da halt einfach irgendwo auch rechtlich absichern zu lassen. Aber natürlich mache ich halt auch noch was mit Influencern. Die Frage ist halt immer, in welche Richtung geht das?
Aber jetzt, ich sehe immer im Leben, egal was passiert, immer das Positive, so als Daueroptimist, richtig, immer das Positive. Hast gerade gesagt, aus diesem Fehler hast du gelernt, AGBs angepasst, kurzen Gruß an denjenigen, wir nennen jetzt keinen Namen, nach Berlin, vielen Dank für diese Erfahrung.
Richtig.
Ich konnte mich dadurch weiterentwickeln.
Auf jeden Fall. Ja, genau. Es ist ja immer so, ich bin jetzt kein, ich bin schon ein Optimist, und ich glaube auch ziemlich stark an das Gute und dass das halt alles das, was halt einfach um mich herum oder um uns herum passiert, dass es halt immer irgendwas Positives oder Negatives hat, in Anführungszeichen. Bei mir aber eher im Gegenteil, also immer positiv. Und genau halt auch vor allem, das muss halt irgendjemand gehört oder gesehen haben. Und ich glaube, nicht mal eine Woche später habe ich dann halt eine Anfrage von einem Kunden bekommen mit knapp 10 Fahrzeugen. Also das war ja ganz am Anfang. Also es hat mich komplett umgehauen. Und das war auch so der erste ziemlich große Auftrag mit einem hohen Auftragsvolumen auch. Da war halt alles Mögliche dabei. GT3 Touring, M4 Competition, Vito hier in der Exklusivline. Also es waren 10 absolute Top-Fahrzeuge. Und da saß ich zu Hause und hab mir dann halt ins Fäustchen gelacht, weil ich mir dachte so, also ihm wird's halt wahrscheinlich schlechter gehen als mir jetzt, ne? Und ja, ich gehe halt immer lieber mit einem positiven Blick durchs Leben, als halt mit einem negativen.
Ne? Sehr schön. Also, lieber Alex, an der Stelle sage ich jetzt schon mal, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie dein Weg weitergeht, werde das in jedem Fall auch beobachten. Und gerne auch mal Teil 2 irgendwann dich einladen, weil ich glaube, das schreit alles so nach Franchise und Weiterentwicklung und so weiter. Ja. Da hast du das Zeug dazu. Also vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Auch mal endlich, ich sage jetzt mal, einen Jungunternehmer auch hier zu haben, der eben in Zeiten wie diesen auch den Mut hat, sich selbstständig zu machen. Alex, danke, dass du da warst und alles Gute für dich und vielen deine Dank. Familie. Ne?
Vielen Dank. Dir auch.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.